Der Vortrag heute ist sowas wie eine Fortsetzung zur Lehrrede unterschiedliche Wiederkehr, die ich vor einem Monat behandelt habe. Das ist ja die M120, also die 120. Lehrrede der mittleren Sammlung. Damals waren wir der Frage nachgegangen, wie so etwas wie eine bessere Wiedergeburt gezielt erreichbar ist. Und die Antwort, die der Buddha gegeben hat, war an sich ganz einfach. Dadurch, dass man einen konsequenten Umbau der eigenen Person in diese Richtung vollzieht. Dadurch, dass man die Herzensqualitäten in sich entfaltet, die zu dieser gewünschten Daseinsform passen. Und die eigenen Charaktereigenschaften, das eigene Handeln, das ist es ja, das sich nach dem Tod in unserem Erleben widerspiegelt. Und der Buddha hat das an zwei Beispielen dargestellt, also diese karmischen Zusammenhänge, um die es da geht, hat er an zwei exemplarischen Fällen sozusagen uns demonstriert. Er hat uns verschiedene Wünsche von Praktizierenden in Bezug auf ihr neues Dasein vorgestellt. Der eine wollte als Mensch in besseren Verhältnissen wieder erscheinen und der andere wollte bei den Deva der vier großen Könige seine nächste Wiedergeburt erleben. Nun, die Hoffnung auf Wiedergeburt als glücklicher Mensch, das ist ja relativ leicht nachzuvollziehen, ist auch verständlich. Aber das Wiedererscheinen bei den Devas, bei den Gottheiten, ist doch in unserer Kultur zumindest mit einigen Fragen und auch Zweifeln behaftet. Der Buddha hat aber tatsächlich in dieser Lehrrede eine komplexe Hierarchie von Himmelswesen vorgestellt und dargelegt. Und er hat sie alle als Realität bezeichnet. Er hat zu allen gesagt, das sind realistische Ziele, die man sich vor Augen stellen kann und denen man nachstreben kann. Und die Hausaufgabe, die ich das letzte Mal sozusagen mitgegeben habe, war ja mal sowas wie einen Selbsttest durchzuführen und sich die Frage zu stellen, wie sieht denn das mit unserer eigenen Zielorientierung aus? Und wie sieht das mit unserer entsprechenden Praxis aus? Wollen wir wieder Mensch werden, nur Mensch werden, oder sind wir mehr oder weniger darüber hinaus orientiert? Bevor ich nur in der Lehrrede selbst weiterfahre, will ich so noch eine kurze Zwischenbetrachtung hier anstellen. Denn ich empfinde in unserer Zeit einen merkwürdigen Widerspruch. Da haben wir die weltlichen Wissenschaften, die ja eine sehnsuchtsvolle, aber vergebliche Suche schon lange nach dem Leben im Kosmos angestellt haben. Und diese Menschen jubeln, wenn auf dem Mond oder irgendeinem Himmelskörper Wasser gefunden wird oder sie erdnahe Verhältnisse vermuten, weil da in ihnen die Hoffnung aufkeimt, dass da doch vielleicht noch irgendwo in diesem weiten Weltraum so etwas wie Leben zu finden ist. Der Buddha dagegen spricht geradezu von einer überbordenden Lebensfülle, von einem ungeheuren Reichtum an Leben, nur wenn man die Suchrichtung und den Blick entsprechend verändert. Allein die übermenschlichen Lebewesen, die er nennt und die er kennt, sind in einer geradezu unnennbaren Zahl und Erscheinungsvielfalt vorhanden. Der Hintergrund ist relativ einfach erklärt. Der besteht darin, dass der Kosmos, der sogenannte Kosmos, eben kein materielles Phänomen ist, sondern etwas Geistiges. Das, was wir Welt nennen, ist ja die Erscheinung, ist ein Abbild von Kräften des Chitta, des Herzens. Und das ist genau das Thema, das in der M120 ständig wiederholt wird. Aber die menschliche Unwissenheit, seine Ahnungslosigkeit ist diesbezüglich kaum zu überschätzen. Denn immer noch hält er sich für die Krone der Schöpfung. Man muss sagen, in einer staunenswerten Ignoranz meint er immer noch, er als Mensch sei das Beste, was diese Welt an Leben hervorgebracht hat. und etwas Höheres oder Feineres, Edleres oder ganz und gar Erhabenes, das kennt er gar nicht mehr. Das Wort himmlisch oder die Vorstellung Himmlisches ist aus der westlichen Kultur nahezu restlos verschwunden und diesbezügliche Aussagen werden in der Regel für reine Fantasie oder Spinnerei gehalten. Und daher gibt es diese erhebliche Diskrepanz bei dem heute so verarmten modernen Menschen, die mir immer wieder auffällt. Wenn man da jemanden fragt, kann der leicht etliche Länder als mögliche Reiseziele aufzählen. Er kennt viele attraktive Automarken, Tierarten, Blumennamen, aber wenn man ihn mal nach Namen von Gottheiten oder nach Götterklassen, Göttergruppen fragt, ja, da verstummt er sehr schnell, da ist sozusagen Sendepause. Und das gilt auch für Buddhisten sogar. Weil all das jenseits seiner Erlebenswelt ist und auch jenseits seiner Vorstellungswelt. Und das ist das Entscheidende, wenn man etwas nicht kennt, etwas nicht für real hält, kann man es auch gar nicht anstreben. Man kann es nicht mal anstreben wollen, weil es eben außerhalb des eigenen Bewusstseins ist. Und deshalb sind übermenschliche Daseinsbereiche ohne Kenntnis auch nie das Ziel von Menschen. Umgekehrt ist an dieser Lehrrede die ganze Größe eines Buddha ablesbar. Er kennt alle möglichen Seinsweisen aus eigener Erfahrung und er kennt auch die Wege dahin. Und er kennt die Begrenzungen und die Unzulänglichkeiten, die mit all diesen einzelnen Erfahrungs- und Lebensbereichen verbunden sind. Und umgekehrt kann man sagen, dieselbe Lehrrede ist auch eine Art von Gradmesser für unseren eigenen geistigen Horizont. Denn die Lebensqualität im Menschentum ist fast am unteren Ende der Skala angesiedelt. Hier finden wir Freude und Leid gemischt, aber das menschliche Glück insgesamt ist im Vergleich zu dem, was möglich ist, außerordentlich erbärmlich. Und dennoch bleiben die meisten Menschen diesem Klein-Klein des Menschlichen verhaftet und bleiben ohne weitere Aussichten. Und das ist der Grund für die Gefangenschaft, von der ich jetzt rede, die erwähnte Unwissenheit, der Mangel an Vertrauen, dass diese Daseinsbereiche, von denen der Buddha spricht, tatsächlich existieren und dass sie uns gleichsam offen stehen. Und wenn wir in dieser Lehrrede noch weiter voranschreiten, werden wir sehen, dass hier eine geradezu komplexe Götterhierarchie uns vorgestellt wird, die unglaubliche Perspektiven eröffnet. Im wahrsten Sinne unglaublich, wenn man sich da nicht ein bisschen eingefunden hat und den Geist sensibel gemacht hat. All das steht uns offen, zugegebenermaßen nicht gleich morgen, aber für die Zukunft, wenn wir in diese Richtung entsprechend wachsen. Und das ist das Thema auch des heutigen Vortrages, dass uns solche Perspektiven noch einmal vor Augen geführt werden, und dass uns diese Perspektiven auch diesbezüglich motivieren, dass wir doch ein bisschen rauskommen aus dem Engen unseres menschlichen Verständnisses und des menschlichen Tun und Lassens. So, das mag die Vorrede gewesen sein. Und ich will jetzt in unserer Lehrrede ein Stück vorankommen. Und die nächste Überschrift, die jetzt ansteht, lautet Götter der 33. Zunächst eine kleine Passage aus der Lehrrede selbst. Weiter so dann hat ein Mönch Vertrauen erworben, Sittlichkeit erworben, Erfahrung erworben, Entsagung erworben, Weisheit erworben. Der hat reden hören, die 33 Götter, die leben lange und herrlich und glückselig. Und er denkt bei sich, oh, dass ich doch bei der Auflösung des Körpers nach dem Tod noch zur Gemeinschaft mit den 33 Göttern wiederkehrte. Dahin lenkt er das Herz, darauf richtet er das Herz, dazu erzieht er das Herz. Und während er da die unterschiedlichen Gewöhnungen also übt und also pflegt, gedeihen ihm diese zur Wiederkehr dorthin. Das ist der Weg, das ist der Übergang, der zur Wiederkehr dorthin gedeiht. Ja, zunächst werden noch einmal die Voraussetzungen, die generellen Voraussetzungen für eine bessere Wiedergeburt wiederholt, nämlich das Vorhandensein von 5 grundlegenden psychischen Eigenschaften. Zur Erinnerung, das ist Vertrauen, ethisches Verhalten, Lehrkenntnis, loslassen können und Weisheit. Anders gesagt, auch das Bemühen um Selbsterziehung, das Bemühen um Kultivierung der eigenen Persönlichkeit, Persönlichkeitsentwicklung. Das vielleicht als Stichwort. Und dann wird als nächste oder zweite Stufe dieser Deva-Hierarchie uns vorgestellt, ja, die Klasse der Götter der 33. So wurden die damals in Indien genannt. Von denen kann man sagen, dass sie immer noch sehr menschennah sind, noch sehr menschenähnlich, auch nicht sehr verschieden von den Deva der 4 großen Königen, aber dennoch eine graduelle Erhöhung darstellen. Sie zeigen einen Status der größeren Verfeinerung noch. Und die Notwendigkeit besteht, die Gemütskräfte also noch deutlicher auf ein übermenschliches Niveau zu heben. Vor allem was Aversion angeht, Feindseligkeit, Böswilligkeit, Aufbegehren etc. etc., das sollte weitgehend beseitigt sein, sonst gibt es da keinen wirklichen Zugang. Umgekehrt sind Verhaltensweisen wie Großzügigkeit, Großherzigkeit noch weiter aufzubauen oder auszubauen. Also man könnte auch sagen, zu den Devas der 33 gehört das Verhalten, das man mit Freundlichkeit bezeichnet, Wohlwollen, Rücksicht, Höflichkeit, Takt, Fürsorge, all das ist maßgebend. Auch die Befähigung zu mehr Überblick im eigenen Leben, die Befähigung zu mehr lenkenden und ordnenden Tätigkeiten. Was in dem Text auch angedeutet ist, die Genussmöglichkeiten dieser Devas sind ebenfalls noch einmal gesteigert. Bei nach wie vor ausgeprägten sinnlichen Interessen und Wünschen kommt ihnen das eigene gute Erleben entgegen. Dort geht es nicht mehr ganz so grob zu wie bei den Menschen oder den 4 großen Königen. Dort sind doch die Freuden noch recht gaudihaft, sage ich mal. Da stellt man sich vor Feste, Musik, Tanz, Unterhaltung, Geselligkeit. Bei den Devas der 33 ist das alles etwas edler schon, feiner und stiller. Da ist eine vornehmere Ästhetik maßgebend. Und das innere Wohl fängt an, jetzt mehr eine Rolle zu spielen. Das zeigt sich etwas deutlicher. Man sucht nicht nur das materielle, sinnliche Wohl, sondern findet auch schon zunehmend Freude und ja, Genugtuung an harmonischem, an freundlichem und rücksichtsvollem Zusammenleben. Das ist eine ganz andere Dimension, die sich da auf einmal zeigt. Und diese Art von Devas hat der Buddha seinen Mönchen bei einer Gelegenheit mal anschaulich gemacht. Er fragte die Mönche, die da zuhörten, ja, ihr kennt doch die Götter der 33, aber vielleicht auch nicht. Und wer sie nicht kennt, für den habe ich sozusagen ein Vorstellungsbild, damit ihr euch in etwa ausmalen könnt, wie es mit diesen Göttern so zugeht oder wie sich das da verhält. Und als Vergleichspunkt hat er die Schönheit und Pracht gewählt, die es in den indisch-irdischen Verhältnissen damals ja auch schon gab. Und sein Beispiel war die glanzvolle Erscheinung einer Gruppe von Lichavya-Fürsten, die sich, wenn sie auf Tour gingen, wenn sie mal eine Ausfahrt gemacht haben, immer in die schönsten farbigen Kleider gekleidet haben, die sich mit entsprechendem Geschmeide geschmückt haben und auf herrlichen Wagen sozusagen unterwegs war. Und da sagt er nun seinen Zuhörern: Wer von den Mönchen die 33 noch nicht gesehen hat, der mag die versammelten Lichavier ansehen, der mag die versammelten Lichavier betrachten, der mag die versammelten Lichavier den versammelten 33 als ähnlich vergleichen. Also diese Buntheit und Pracht dieser Fürsten, die ja eine Augenweide sind für das normale Volk, für das normale Publikum, die dienen sozusagen als Demonstrationspunkt, als Vergleichspunkt für die Götter der 33. Und überhaupt gibt es eine Nähe zwischen Gottheiten und irdischen Königen. Am Rande bemerkt, das Wort Deva heißt nicht nur Gottheit, sondern es wird eben auch für Könige verwandt. Also man sieht, dass das Leben dieser Devas anders ist, ganz anders ist als sozusagen der menschliche Durchschnittsalltag, aber doch auch wieder nicht ganz anders. Es gibt schon Nähe noch und gibt verschiedene Vergleichspunkte. Das nächste Stichwort, das genannt ist, ist die Lebensdauer. Da heißt es, ja, 1000 Himmelsjahre. Das ist schon ein Wort. Und der Buddha gibt seltsamerweise auch sowas wie eine Art Umrechnungskurs, damit man sich auch da wenigstens so ein Bild, so eine hilfsweise Vorstellung machen kann, was bedeutet denn Lebensdauer in diesen Sphären. Hier geht es, wie wir gleich sehen, um ganz andere Größenordnungen von Zeit. Die Art des Zeiterlebens ist eine ganz andere, als wir sie vom Menschlichen her kennen. Und da heißt es, was da bei den Menschen ein Jahrhundert ist, das ist bei den 33 Göttern eine Tag-Nacht. Und 30 solcher Nächte sind ein Monat. 12 solcher Monate sind ein Jahr. Und solcher Jahre, ein himmlisches Jahrtausend, ist der 33 Götter Lebensdauer. Also 36 Millionen Menschenjahre, wenn man das mal umrechnen will. Diese Angaben sind natürlich sowas wie ein statistisches Mittel, gemessen an der durchschnittlichen Lebenskraft dieser Wesen, genau wie es bei uns ja auch so eine durchschnittliche Lebenserwartung gibt, aber nach unten und nach oben jederzeit natürlich Abweichungen möglich sind. So, wenn man die Fortsetzung des Ganzen, Fortsetzung der Lehrrede weiter sich anschaut, wird man sehen, dass sie nach dem gleichen Muster wie bisher vorgeht. Ja, es werden zahlreiche weitere erwünschte Wiedergeburten präsentiert, die zunächst im Wesentlichen die gleichen Eigenschaften, die Grundeigenschaften haben, aber immer weiter gesteigert. Da geht es um außergewöhnliche Lebensdauer, da geht es um himmlische Schönheit und ein Übermaß an Freude. Das sind die drei Kernstücke des Ganzen. Und grundsätzlich, sagt uns der Buddha, gilt auch immer die gleiche Vorgehensweise, wie schon präsentiert, aber das Ganze entsprechend intensiviert. Es geht um höhere ethische Ansprüche, also ein höheres ethisches, moralisches Niveau ist erforderlich. Und das Verhalten, das man sich aneignen sollte, muss insgesamt vornehmer und edler sein. Und auf die Herzensqualitäten bezogen, die ja die Grundlagen dafür sind, sie müssen heller, reiner, zarter, stiller, harmonischer werden. Also innen und außen muss zueinander passen. Insgesamt kann man sagen, dass, wenn man diese Treppenstufe der Himmelsleiter nach oben geht, abnehmende Unterschiede zu verzeichnen sind. Je weiter wir kommen, umso weniger Vielfalt ist in den Deva-Bereichen zu verzeichnen. Es gibt immer weniger Einzelheiten über äußere Verhältnisse zu berichten. Kaum auffallende äußere Ereignisse. Es geschieht sozusagen immer weniger. Bewegtheit mindert sich. Es gibt kaum gesellschaftliche, politische oder soziale Aktivitäten und schon gar nicht das, was wir geschichtliche Ereignisse oder geschichtliche Entwicklungen nennen. Das gehört in diese Kategorie überhaupt nicht hinein. Es gibt auch, was den Bezug der Wesen zueinander angeht, ein weniger Werden von Beziehungen, von Kontakten. Es gibt nicht mehr so viel Ausgleich und Austausch, wie das früher der Fall war. Fragt man sich, warum? Nun, ich habe es ein bisschen schon angedeutet, weil die Devas fortschreitend ihre Innenwelt entdecken. Und deshalb entfällt oder verblasst ihr Interesse am Außen. Das Zurücktreten der Tätigkeit der Körpersinne zugunsten des Seelischen und Gemüthaften ist das, was sich da bei ihnen vollzieht. Die Welt der Psyche und ihrer hohen Qualitäten, die rückt mehr in den Vordergrund. Wenn man dafür einen, ja, knackigen Begriff prägen will, könnte man sagen, dass es bei den Devas eben langsam aber sicher zu einer deutlichen Verschiebung kommt von Haben zum Sein und vom Haben wollen zum Sein wollen. Das ist die generelle Tendenz und wir werden sehen, dass die sich bis zum Schluss fortsetzt. Da hat jemand reden hören. Die Schattengötter, die seligen Götter, die Götter der unbeschränkten Freude, die jenseits der unbeschränkten Freude weilenden Götter, die leben lange und herrlich und glückselig. Und er denkt dabei sich, oh, dass ich doch bei der Auflösung des Körpers nach dem Tode noch zur Gemeinschaft mit jenen Göttern wiederkehrte. Dorthin lenkt er das Herz, darauf richtet er das Herz, dazu erzieht er das Herz. Und während er da die unterschiedlichen Gewöhnungen also übt und also pflegt, gedeihen ihm diese zur Wiederkehr dorthin. Nun, was soll uns das sagen? Die Götter der vier großen Könige und die der 33, von denen jetzt schon ein paar Mal die Rede war, die waren im alten Indien sehr bekannt und populär. Die gehörten gewissermaßen zum allgemeinen Weltbild. Das ist auch verständlich, denn die haben noch irgendwie konkrete Züge, sie haben noch eine gewisse menschliche Nähe. Man kann sich unter diesen Wesen noch etwas vorstellen. Also auch dann, wenn sie schon uns Menschen und unserer Menschenwelt entrückt sind. Aber weniger bekannt und vertraut sind nun die weiteren Gruppen von Deva, die in diesem eben gelesenen Abschnitt namentlich genannt werden. Ich will sie kurz charakterisieren. Da ist oft von den gezügelten Göttern die Rede. Das sind Wesen, die sich bezüglich ihrer Sinnlichkeit bewusst noch mehr zurücknehmen als die anderen. Bei ihnen gibt es noch ein abnehmenderes Interesse an Sinnesfreude. Sie suchen noch mehr Abstand zu dem sinnlichen Getriebe. Sie sind noch weltentfremdeter als die 33. Bei ihnen gibt es sozusagen gar keine feindlichen Auseinandersetzungen, wie es noch in den niederen Himmelsbereichen gibt. Und auch die menschlichen Belange sind für sie außerhalb ihres Blickfeldes. Während sich die 33 und die vier großen Könige, wie sie genannt werden, noch um menschliche Belange kümmern, findet es sozusagen gar nicht mehr statt. Und ein wichtiger Punkt ist, dass der Bedarf an Glück mehr durch inneres Wohl gestillt wird. Nicht möglich durch eine zunehmende Gewissenslauterkeit, durch Tugendreinheit, erfahren diese Wesen, dass sie in sich ruhen, in sich Freude und Glück haben und deshalb gar nicht so sehr nach draußen gucken müssen, um dort irgendwas zu haschen. Und dieser stillere Lebensmodus, wir erwarten, das geht natürlich auch einher mit einer längeren Lebensdauer. Ich will es nochmal erwähnen, weil wir uns jetzt noch was vorstellen können. Bei den gezügelten Göttern ist nämlich von 2000 Himmelsjahren die Rede. Das wäre nach unserem Umrechnungskurs 144 Millionen Menschenjahren. Die stillzufriedenen Götter kommen jetzt, Tusita Deva, der Name ist vielleicht ein bisschen bekannt, und sie stehen einfach für die weitere Fortsetzung des von mir skizzierten Ablösungsprozesses. Ihre Lebensweise ist eben noch heller und leichter und einfacher und froher und weiter oder stiller. Ihre sinnliche Bedürftigkeit noch stärker reduziert. Es sind Wesen, wie der Name sagt, Tusita, die weitgehend in sich, mit sich zufrieden sind. Warum? Weil sie noch reinere Herzensqualität haben und mit dem ihnen gemäßen Wohl sehr gut zurechtkommen. Nicht, dass das Wohl durch Gewissensreinheit, durch Bedürfnislosigkeit, durch Abgeschiedenheit. Und wenn man den anderen Lehrreden mal nachgeht, werden wir sehen, dass in diesem Götterbereich eine gewisse buddhistische Prominenz auch nach ihrem Tod widerschieden sind. Da wird einmal genannt der große Gönner des buddhistischen Ordens Anathapindika. Die Königin Mallika, die wir aus anderen Zusammenhängen kennen, ist dort wieder erschienen. Auch die großen Anhänger und Schüler des Buddha, die Kammerherren Purana und Siddhartha und auch die Mutter Gautama selbst, also die Königin Maya. Im Übrigen ist der Bodhisattva, also der werdende Buddha, selbst dort in seinem vorletzten Leben gewesen. Und der künftige Buddha Metteo, so heißt es, hält sich gegenwärtig ebenfalls dort auf. Ein kleiner Sprung weiter zu den schaffensfreudigen Göttern. Da will ich mal einen Satz vorlesen, wie diese Götter an einer anderen Stelle beschrieben sind. Es gibt Wesen, heißt es da, welche Verlangen nach selbsterzeugten Erscheinungen haben und die in der Freude an je und je selbstschöpferisch erzeugten Erscheinungen leben. Klingt ziemlich kryptisch zunächst mal, denn dieser Satz beschreibt etwas, was in der Welt der Sinne für uns jetzt neu ist und was auch ein recht erstaunliches Phänomen ist. Denn diese Wesen sind mit ganz andersartigen Fähigkeiten im Umgang mit Sinnendinge ausgestattet als wir. Sie haben noch Reste von Verlangen nach Sinneskontakten, aber wie man vermuten kann, ohne die groberen Formen, wie wir sie kennen, also riechen, schmecken und tasten, sondern das sind Wesen, die ganz konzentriert sind auf die beiden oberen Sinne. Sie sind konzentriert auf Sehen und Hören. Und das Merkwürdige dabei ist, dass diese Wesen, diese Deva, die von ihnen gewünschten Objekte augenblicklich sich selbst erzeugen können. Nicht? Wenn sie einen Wunsch haben nach etwas, wenn sie an etwas denken, dann sind diese Dinge unmittelbar gegenwärtig. Also ihre Befriedigungsmöglichkeiten sind nicht beschränkt auf den engen Raum wie bei uns, wo wir mit dem außen vorgefundenen, sprich von dem früher gewirkten Leben, sondern bei ihnen ist jetzt was Wünschen und Anstreben und die unmittelbar erlebte Wirklichkeit ganz eng miteinander verzahnt. Man kann sagen, dass die Früchte ihrer karmischen Akte, nämlich was zu wollen, etwas anzustreben, diese Früchte sind sofort reif, während der sonst übliche Reifeprozess, der ja sehr lange dauern kann, hier praktisch fehlt. Man kann fast sagen, dass diese Ich-Umwelt-Unterscheidung, das sich getrennt vom Außen empfinden, das sich als etwas anderes als die Welt empfinden, dass diese Unterscheidung da fast bedeutungslos ist, weil die erscheinende Welt ist gleichsam mit der jeweiligen Wunschvorstellung identisch. Welt ist nichts anderes als Anliegen, die in den Raum projiziert sind und da der unmittelbar sich zeigen. Das aber, damit wir uns da richtig verstehen, auf einem außerordentlich hohen und feinen und subtilen Niveau, was nicht recht mit unserer groben Sinnesart kompatibel ist und auch schwer nur vorstellbar ist. Aber es geht noch weiter. Zu unserer Überraschung sind wir noch lange nicht am Ende dieser Entwicklungsmöglichkeiten angelangt. Und wir müssen uns zunächst nochmal beschäftigen mit einer Gruppe von Devas, die selbstgewaltigen Götter genannt werden. Auch hier eine Kurzdefinition, wie sie uns der Buddha gibt. Er sagt, Wesen mit dem Verlangen nach von anderen erzeugten Erscheinungen, welche in der Freude an den von anderen geschaffenen Erscheinungen leben. Das sind unsere selbstgewaltigen Götter. An einer Stelle ist mal zu lesen und vielleicht besser verständlich auch, die an den Schöpfungen anderer sich erfreuenden Wesen. Um die geht's. Und das ist jetzt die höchste, die feinste und subtilste Lebensmöglichkeit, die im gesamten Kama-Loka überhaupt denkbar ist und real ist. Da ist noch sinnliches Restinteresse und auch Freude an Sinneskontakten, wenn nicht das innere Wohl dominiert, von dem ich ja sage, dass das immer mehr zunimmt. Aber diese Wesen, wenn sie noch Reste von so etwas in sich verspüren, die machen sich nicht mal mehr die Mühe, sich diese erfreulichen Dinge vorzustellen, also sie sich selbst geistig zu schaffen, die haben gar keinen Hang mehr nach irgendwelcher schöpferischer Tätigkeit. Sie gucken sich das an, was andere so machen. Das reicht ihnen. Sie sind stille, zufriedene Zuschauer. Sie sind Beobachter dessen, was sich da noch so tut. Sie sind Betrachter des Vorhandenen, dass sie sich anschauen. Wenn andere etwas noch kreieren, an etwas schöpfen, dann genügt es ihnen, ja, dahin zu schauen und sich daran zu erfreuen. Nicht? Aber wenn ich sage, sie gucken das an, was andere schaffen, ist das natürlich von einem anderen Gesichtspunkt gesehen ebenfalls ihre eigene karmische Ernte. Also, da sind feinste wahrnehmbare Formen noch erwünscht, aber ist im Grunde gleich, was das ist. Hauptsache, da ist noch so ein bisschen ein Film, um ein Bild zu gebrauchen. Die malen keine Bilder mehr, sondern die gehen ins Museum und gucken sich die Bilder an, die andere gemalt haben. Damit allerdings haben wir die Wiedergeburtsmöglichkeiten bei den Menschen und bei den sinnlichen Göttern jetzt alle genannt. Damit ist der gesamte Karma-Bereich, also der Bereich der Sinnensuchtwelt umrissen, zumindest was menschlich und übermenschliche Dimensionen angeht. Und ich glaube, ich konnte doch einigermaßen deutlich machen, dass sehr viel differenzierter von dem Buddha uns nahegebracht wird, als es den vagen religiösen Allerweltsvorstellungen von Himmeln sozusagen betrifft oder angeht. Nicht? Wenn wir dann noch absehen, dass bei diesen Gruppierungen, die ich ja nur jetzt im Kern sozusagen in den Umrissen angesprochen habe, es noch viele zahlreiche Abstufungen und Grade und Varianten gibt. Anders gesagt, wenn wir uns das anschauen, was der Erwachte an dieser Stelle und an anderer Stelle uns vorträgt, bekommt man doch so in etwa eine Vorstellung, dass Himmlisches nicht nur ein grauer Nebel ist, sondern dass das wirklich eine geistig-seelische Realität ist, die insgesamt auch eine hohe Komplexität hat. Noch dazu gesagt, wir sollten nicht denken, dass das nun wirklich ganz starr abgetrennte Schubladen und Klassen sind, die völlig voneinander geschieden sind. Sondern man muss sagen, je mehr das in die vergeistigteren Sphären geht, umso weniger sind diese starren Grenzen vorhanden und umso mehr gibt es fluktuierende Übergänge. Wenn man kurz Resümee ziehen will, kann man vielleicht feststellen, oder man muss feststellen, dass da sowas ist wie eine allgemeine Entwicklungsrichtung bezogen auf diese Hierarchie, nämlich die Tendenz von Vielfalt zur Einheit, genauso die Tendenz von Bewegtheit zu Stille, ebenfalls die Tendenz von äußerem Wohl zu innerem Wohl und die Tendenz von Grobheit zu immer mehr Feinheit. Und das geht auch noch so weiter. Ich kann mir vorstellen, dass unser Vorstellungsvermögen schon weitgehend ausgereizt ist und wir uns fragen, ja, das soll es nun wirklich geben, das, was wir hier hören, das soll real sein und das soll man irgendwie auch erreichen können. Das ist etwas, was mit uns noch nicht zu tun hat vielleicht, aber womit wir etwas zu tun bekommen können. Ja, das ist, was wir uns jetzt fragen können, aber wenn wir Vertrauen zu dem Buddha haben und auch verstehen, wie die Zusammenhänge, wie die existenziellen Zusammenhänge aussehen, dann sage ich, wird uns das immer mehr zu einer Realität. Aber im jetzigen Stadium zugegeben, sind das Dinge, die wir zunächst einmal uns einlassen müssen, mal was anhören müssen, auch wenn wir nicht unbedingt gleich das bis in die letzten Details nachvollziehen können. Aber, und jetzt müssen wir uns noch auf Quantensprünge gefasst machen, was ich bisher gezeigt habe in all seiner Differenzierung, sind doch nur höhere und feinere Erscheinungen innerhalb unserer Welt, sprich innerhalb der sinnlichen Welt, aber das ist ja auch nur eine von drei Möglichkeiten von Existenz. Und die zweite wollen wir uns jetzt anschauen. Und damit sind wir bei den Pramas angelangt. Ich komme zur Lehrrede wieder zurück. Der hat reden hören, der tausendfache Brahma, der lebt lange und herrlich und glückselig. Der tausendfache Brahma strahlt tausend Welten durch und fühlt sich von ihnen angezogen. Die aber dorthin zu Wesen wiederkehren, auch diese durchstrahlt er und ragt über sie empor, gleich wie etwa, wenn ein scharfsehender Mann einen Reif um die Hand legte und betrachtete, ebenso nun auch ihr Mönche strahlt der tausendfache Brahma tausend Welten durch und ragt über sie empor. Die aber dorthin zu Wesen wiederkehren, auch diese durchstrahlt er und ragt über sie empor. Und jener gedenkt bei sich, und dass ich doch bei der Auflösung des Körpers nach dem Tode noch zur Gemeinschaft mit dem tausendfachen Brahma wiederkehrt. Dahin lenkt er das Herz. Ja, wir reden über Gegebenheiten, die im Moment wenigstens noch weit jenseits unserer Erfahrung liegen. Und in einer materialistisch geprägten Zeit und in einer materialistisch geprägten Umgebung sind das geradezu fremde und irrational klingende Vorstellungen. Und es braucht schon eine langsame und lange Eingewöhnung und Einfühlen, dass das für uns wirklich Gestalt annimmt und irgendwie Realität wird. Aber, und das ist sozusagen der Hintergrund der ganzen Lehrrede, ein näheres Verständnis ist erst mit der eigenen Herzensumbildung möglich. Ja, da, wo die eigene Wandlung in diese Richtung nachhaltig geschieht, dort geschieht erst die Wandlung auch des Erlebens und damit werden, erst damit werden die Deva-Welten auch eine erfahrene Realität. Und deshalb beschreibt der Buddha auch immer wieder dieselbe Art und Weise, denselben Weg, wie es zu diesen Wiedergeburten kommen kann, die ja in diesem Leben, in unserem Herzen sozusagen angelegt und vorbereitet werden. Wir haben es so ein paar Mal gehört, aber wir müssen uns das immer wieder sagen, wie das funktioniert. Im konkreten Beispiel des Praktizierenden, er richtet sein Herz darauf aus, lenkt es dorthin, entfaltet es. Und diese Gestaltung und dieses Sein verweilen, die so entfaltet und geübt wurden, die führen dazu, dass er dort wieder erscheint. Das ist generelle Methode oder generelle Voraussetzung dafür. Die Spitzenübung dafür, das heißt, um bei den Brahmas wieder zu erscheinen, sind die vier Brahma-Vihara auf der einen Seite und die vier Jhana auf der anderen Seite. Das heißt, die Übungen, die zur Vergeistigung einer Person führen, die zur Transzendierung der sinnlichen Welt in der Meditation führen. Ich lese das nochmal sozusagen zur Erinnerung vor, weil das in dieser Lehre das selbst nicht vorkommt. Da ist die Übung der Brahma-Viharas nicht beschrieben. Aber in der Standardformulierung lesen wir liebevollen, erbarmenden, freudevollen, gleichmütigen Gemütes strahlt er nach einer Richtung, dann nach einer zweiten, dann nach einer dritten, dann nach einer vierten, nach oben, unten, in alle Richtungen. Zum Wohl aller durchstrahlt er die ganze Welt mit liebevollem Gemüte, mit weitem, hohem, nicht messendem, von Feindschaft und Übelwollen freiem. Ich sagte, dass diese Übung selbst in der M120 nicht beschrieben ist. Dort wird sie einfach als ja, bekannt vorausgesetzt. Es werden nur die Ergebnisse genannt. Und da heißt es, dass dieses Wesen, das das übt, die Welt durchdringt, durchstrahlt mit den Qualitäten des eigenen Gemüts. Und da kommt jetzt eben eine ganz andere Seinsebene in den Blick. Daseinsbereich der Brahmas. Man könnte sagen, das ist ein ganz anderer Kontinent des Daseins überhaupt, nämlich die Welt, die sogenannte Welt der reinen Formen. Wir fragen uns zu Recht, wie ist denn das Herz, wie ist denn das Chitta eines Brahma beschaffen? Wie unterscheidet er sich denn von uns? Ich sage zunächst mal, was da nicht mehr vorhanden ist bei einem solchen Wesen. Und das sind die charakteristischen psychischen Eigenschaften, die in der Kammerwelt, in der Sinnenzuchtwelt maßgebend sind. Also da ist schon eine weitreichende Grundreinigung der Psyche vollzogen. Die Triebstruktur eines Brahma, wenn man von diesem Wort mal ausgehen will, die ist völlig verändert. Und die fünf den Sinnesbereich prägenden Kräfte, die fünf Hemmungen, sind völlig überwunden. Was sind die fünf? Sinnesbegehr, Abneigung, Lethargie, Unruhe und Daseinsunsicherheit. All das findet sich in diesen Bereichen nicht mehr. Und dafür dominieren die reinen brahmischen Herzensqualitäten. Das sind Güte, Metta, Mitempfinden, Karuna, Freude, Mudita und als viertes Gleichmut, Upeka, Das heißt, diese Wesen suchen ihr Wohl nicht mehr bei weltlichen Formen, nicht mehr bei materiellen Dingen oder irgendetwas Gestaltetem. Sie leben aus dem Eigenwohl. Sie sind in sich selbst zu Hause. Man spricht ja davon, dass sie ein leuchtendes Gemüt besitzen. Sie strahlen Freude und Glück aus sich aus. Sie sind so. Und die Formen, die ihnen begegnen, sind Formen von Licht und Helligkeit und Strahlen. Das ist ihre Heimat. Man kann auch sagen, dass der übliche Unterschied von Ich und Welt wie eingeschmolzen ist. Was gleich gilt, ist sowas wie eine Ich-Du-Gleichheit als Grundhaltung. Dort wird ein Brahma nicht mehr andere Wesen messen, nach mögen oder nicht mögen, was bringt er mir, was bringt er mir nicht, wo stört mich jemand, sondern ein Brahma sieht jedes Wesen so an, als wäre es er selbst. Und das sind Dimensionen von Erleben, die eine Größe haben und eine Weite haben und einen Radius, den wir uns wahrlich kaum vorstellen können. Und der Wirkungsgrad dieser Wesen ist auch etwas, was jenseits unserer Fassungskraft eigentlich liegt. Und dasselbe gilt auch für die Lebensdauer, die jetzt gar nicht mehr in Jahren oder Jahrtausenden gezählt wird. Da geht es nur noch um Weltzeitalter, also eine ganz andere Dimension. Interessant ist, dass unsere Lehrrede die einfachen Brahmas, also sozusagen die Anführungsstriche Anfänger-Brahmas, erst gar nicht erwähnt, sondern gleich einsteigt mit der Vorstellung eines tausendfachen Brahmas, der zugleich tausend Weltsysteme durchstrahlt. Aber das ist das, womit sich ein Brahma identifiziert. Eben nicht mit seiner Frau oder mit seinem Auto oder mit seinem Haus. Ein tausendfacher Brahma, der ist in einer tausendfachen Welt zu Hause. Das ist sein Ich. Tausend Weltsysteme sind wie sein Ich. Dazu fühlt er sich hingezogen, da haftet er an, das ist sein Mögen, das braucht er noch. Ich sagte schon ein paar Mal und will das auch gerne wiederholen, dass unser Geist das kaum noch greifen kann. Und dennoch stellt uns der Buddha weitere ungeahnte Steigerungen vor. Denn er sagt, es gibt nicht nur diesen tausendfachen Brahma, nein, es gibt auch einen 2, einen 3, 4, 5, 10.000-fachen Brahma. Ja, er spricht sogar von einem 100.000-fachen Brahma. Und da soll man sich noch etwas drunter vorstellen können. Und wer sich ein bisschen auskennt, ich habe ja vorhin schon von den 4 Brahma-Viharas gesprochen, also von den 4 Steigerungsformen der psychischen Ebene, die man meditieren und in sich realisieren kann. Diesen 4 Abstufungen entsprechen natürlich auch 4 Klassen von Brahmas. Und wir haben eben nur von den unteren gesprochen. Und genauso werden die Leuchtenden genannt, die Strahlenden genannt und die Reichgesegneten genannt, die alle nochmal wieder Steigerungsformen dieser inneren Entwicklung darstellen. Also selbst diese ferne, ferne Brahma-Welt hat noch vielfältige Abstufungen, die uns der Buddha zeigt. Und er nennt nicht mal alle, oder ich nenne hier nicht einmal alle, die in der Lehrrede noch auftauchen, wo noch Zwischenstufen und Varianten und Abweichungen auch noch aufgezählt werden. Sicher hat sich schon mancher die Frage gestellt, in Gottes Namen, warum so viele Namen, warum so viele Einzelheiten, muss man sich das wirklich alles merken? Muss man das alles wissen? ist denn das nicht intellektueller Ballast? Ja und nein. Also ich sage, es ist nicht nötig, alles zu wissen, nicht nötig, diese Namen parat zu haben, alle Stufungen daherreden zu können und genau im Detail Bescheid zu wissen, das nicht. Aber was notwendig ist, dass wir uns eine allgemeine Vorstellung machen, um welche Art von Erleben es sich hier handelt und wie Wesen in diese Art von Erleben hineinwachsen können und die richtigen Schlussfolgerungen daraus ziehen. Da will ich noch zwei, drei Sätze dazu sagen, weil vieles von dem uns gar nicht so fremd ist, wie das vielleicht erscheinen mag. Und zwar aus einem ganz besonderen Grund, denn wir alle waren fast alles schon. Jeder von uns hat ungezählte vergangene Leben hinter sich und davon auch ungezählte Leben in den Brahma-Bereichen. Allerdings haben wir die eigene Vergangenheit längst vergessen, die diesbezüglichen Erfahrungen sind völlig verschüttet und diese Daseinsformen sind aus unserem Geist selbst als Möglichkeiten schon entlassen. Aber dennoch, ich behaupte, es gibt so etwas wie unbewusste und verborgene Verbindungen, auch dahin noch, die vielleicht als vage Ahnungen auftauchen, als gelegentliche Anmutungen, die uns aus unserem Klein-Klein des Alltags mal so ein Stück herausheben. Vielleicht spüren wir auch, wenn wir das hören, worüber ich den ganzen Abend schon rede, vielleicht führen wir da oder fühlen wir da sowas wie eine leise Sehnsucht in diese Richtung. Nicht unbedingt konkret, aber da ist so vielleicht ein Zug mehr aus dem Menschlichen heraus, das Übermenschliche. Oder es ist so, dass wir wenigstens davon gerne hören, dass wir uns das gerne vorstellen und innerlich dabei ja, befriedet werden und einfach zur Ruhe kommen, wenn wir das hören. Ich denke, es besteht die Möglichkeit, über diese Kontemplation auch verschollene Spuren allmählich wieder freizulegen und Fährten, die wir verloren haben, wieder aufzunehmen. Und das ist auch der Grund, warum der Buddha die sogenannten Devanusati uns als Übung ans Herz legt. Devanusati ist ja gerade das Kontemplieren der Qualitäten der Gottheit, um sie in uns wieder zu erwecken, attraktiv zu machen und uns einen kleinen Schub in diese Richtung zu geben. Noch ein Wort vielleicht zur existenziellen Bedeutung und Rolle der Brahma-Wesen, damit wir das in dem Gesamtpaket auch richtig einschätzen können. Da heißt es im Anguttara folgendermaßen: Leuchtend ist dieses Herz, doch es wird von hinzukommenden Trübungen getrübt. Leuchtend ist dieses Herz, doch es kann von hinzukommenden Trübungen befreit werden. Dahinter steckt folgende Aussage, und die ist vielleicht kaum zu glauben, aber die brahmische Existenz, von der ich gerade rede, ist so etwas wie der Normalfall des Daseins. Dieser Rupa Loka, dieser Bereich der reinen Formen, ist nämlich immer existent. Er verschwindet nie innerhalb des samsarischen Zyklus. Nicht das Auf und Ab der Welt, wenn man so sagen will, des Kosmos, lässt diesen Bereich der Existenz unberührt. Der ist immer da. Und so manchen Zeiten in diesen zyklischen Entwicklungsprozessen sind die leuchtenden Gottheiten, also die zweite Stufe der Brahmas, die niedrigste Daseinsform überhaupt. Und da kann man andersrum sagen, dass die Welt der Sinne, in der wir zu Hause sind, nichts anderes ist als eine vorübergehende Fehlentwicklung. Das ist eine Abnormität. die Welt mit ihren Sinnen, die Welt mit ihren Höllen, mit ihren Tieren, mit den Peters, mit den Menschen, mit den sinnlichen Gottheiten, das sind üble Anomalien. Die gehören eigentlich gar nicht dazu. Das ist wie so ein Geschwür, das sich an einem Körper bildet und eigentlich weggehört. Wenn man sich das vor Augen führt, aus dieser Warte ist klar, dass das Anstreben brahmischen Daseins ja gar nichts Absonderliches ist, sondern es ist ein Stück Zurückwollen zu einem Zustand, der eigentlich für die Wesen angemessen und normal ist, der uns nur im Laufe der samsarischen Entwicklung verloren gegangen ist. Tja, wer gedacht hat, dass wir mit unserer Reise schon zu Ende sind, der hat sich in zweifacher Weise getäuscht, denn ich muss zumindest noch etwas über die sogenannten reinhausigen Gottheiten sagen. Das ist eine besondere Gruppe der Brahmas. Man könnte sagen, das sind die buddhistischen Brahmas, die reinhausigen Götter oder die Deva der reinen Gefilde, Suddhavasa Deva werden sie auch genannt. Ihr Status unterscheidet sich in einer Hinsicht nicht von den anderen Brahmas, über die ich gesprochen habe, und trotzdem ist ihr Status ein ganz anderer. Warum? Zunächst, ihr Herz ist nicht allein in den Brahma-Viharas ausgebildet. Nicht? Sie haben brahmische Qualität. Sie verfügen über eine sehr große Herzensreinheit, also Wohlwollen, Mitempfinden, Freude und Gleichmut. Darin sind sie ausgebildet, da sind sie völlig zu Hause. Aber sie haben nebenbei auch die weisheitliche Übung betrieben. Ihnen ist die Lehre irgendwann begegnet. Sie haben diese Lehre aufgegriffen und sie haben die Kernlehre, sie haben den Dhamma in ihrem Kern, sprich sie haben Anatta verstanden. Das heißt, zusätzlich zu ihrer Herzensreinheit haben sie auch einen entscheidenden geistigen Durchbruch vollzogen. Und deshalb sind sie nicht Wiederkehrer. Sie sind unumkehrbar auf dem Weg zur völligen Freiheit. Ein Rückfall ist für sie nicht möglich, wie das für die normalen Brahmas geradezu vorprogrammiert ist. Sondern sie sind in die Heilsströmung eingetreten, werden von ihr getragen und ihr Gang zur völligen Auflösung alles Bedenken ist programmiert. In Klammern, sie können in dieser Sphäre noch mehrfach wiedergeboren werden, aber das ist sozusagen alles nur für sie Auslaufmodell. Und um an Vorangegangenes nochmal anzuknüpfen, wir haben gehört, dass diese Wesen auch dieselben Eigenschaften haben, nämlich Langlebigkeit, Schönheit und glückliches Dasein. Der Erwachte selbst ist übrigens da nie wiedergeboren worden. Wäre das der Fall gewesen, hätte er nicht mehr als Buddha erscheinen können. Aber er ist immerhin in diesem Bereich sozusagen auf Besuch gewesen und kennt ihn deshalb. Und er sagte einmal, wenn ich irgendwo im Samsara mich aufhalten wollte, dann kämen allein die reinhausigen Deva in Frage. Aber selbst dort will ich im Grunde nicht mehr hin. Selbst damit will ich gar nichts mehr zu tun haben. Der letzte Sprung steht an. Die sogenannten formlosen Gottheiten. Der Gang durch die Daseinsbereiche ist deshalb noch nicht zu Ende, denn der Buddha hat 4 weitere Gruppen von Devas uns nahegebracht, die nochmals einer ganz anderen und einer ganz eigenen Dimension angehören. Man könnte sagen, hier ist sozusagen die Elite der Elite zu finden. Aber auch das ist eine Elite von Gefangenen, weil sie sich sehr, sehr hoch und sehr, sehr weit entwickelt haben, aber nicht die Freiheit erreicht haben. Über sie wird Folgendes gesagt: Der hat Reden hören, die Raumunendlichkeit genießenden Götter, die Bewusstseinsunendlichkeit genießenden Götter, die Nicht-Dasein genießenden Götter, die weder Wahrnehmung noch Nicht-Wahrnehmung genießenden Götter, die leben lange, bestehen lange und glückselig. Und er denkt bei sich, und dass sich doch bei der Auflösung des Körpers und so weiter, bei diesen Wesen wieder erscheinen würde. Wenn man genau zugehört hat, hat man vielleicht eine kleine, aber bemerkenswerte Abweichung in der Darstellung gehört. Bisher haben wir Folgendes erfahren, nämlich, dass die Götter generell langlebig und schön sind und große Freuden genießen. Und jetzt lautete die Aussage, dass diese Götter, sie leben lange, bestehen lange und glückselig. Hier wird besonders die Lebenszeit nochmal mit zwei Ausdrücken besonders betont. Das sind Wesen, die Dikayuka sind, die Chiratitika sind. Also die lange, lange ja, in diesen Daseinsbereichen verweilen, und zwar in Zeiten von für uns unbegreiflichen Dimensionen. Hier ist die Rede von 20.000 bis 84.000 Weltzeitalter. Und das Wohl in dieser Sphäre ist noch größer als das der früheren. Ich sprach ja davon, dass sie immer, immer nur Steigerungen haben. Aber bemerkenswert ist, dass hier gar keine Wohlgefühle mehr vorhanden sind. Gar keine bewegenden Wohlgefühle, sondern nur überlegener, absoluter Gleichmut. Und von Schönheit ist hier gar keine Rede mehr. Merkwürdig. Aber das hat seinen Grund. Menschen haben einen grobstofflichen Körper. Die sinnlichen Deva haben einen feinstofflichen Körper. Und selbst Brahmas haben noch einen Körper, aber der ist lichthaft. Der ist geistgebildet. Und wo Körper sind, der verschiedensten Art, wo Formen sind, die können mehr oder weniger schön sein. Arupa-Wesen können nicht schön sein. Das heißt aber nicht, dass sie unschön sind, sondern das heißt, dass die Kategorie, dass die ästhetischen Kategorien hier völlig ohne Belang sind. Wo keine Körper mehr sind, wo nichts Gestaltetes ist, hat Schönheit gar keinen Bezugspunkt mehr. Und tatsächlich ist diese sehr fremde und sehr seltene Erlebnisweise folgende, nämlich ohne Form, ohne Gestalt, ohne irgendwelche Gegenständlichkeit, ohne Vielfalt. Bezogen auf die fünf Daseinsfaktoren fällt in diesen Sphären alles Materielle weg. Das heißt, der erste Daseinsfaktor Form ist nicht mehr da. Weder bezogen auf die eigene Körperlichkeit gibt es nicht mehr, aber es ist auch keinerlei Welt gegenüber, keine materielle Welt außen irgendwie erkennbar. Wir sind hier angelangt in einer allein geistigen Weise der Existenz. Das ist eine Sphäre völliger Unbewegtheit, eine Sphäre völliger Stille. Und deshalb werden diese Wesen auch Wesen in der stillen Verweilung genannt. Der Erlebensinhalt ist nur ein durchgängiges Gefühl erhabenen Gleichmuts. Das ist jetzt so etwas wie reines Sein, ohne Haben, ohne alles Äußere. Und bei diesen Wesen ist ein entscheidender Übergang vollzogen, der Übergang von der Dimension des Begrenzten zur Dimension der Unendlichkeit. Wenn ich von Unendlichkeit rede, heißt das, dass diese Wesen trotzdem immer noch gebunden sind. Sie haben immer noch eine Herzensbeschaffenheit, in der eine besondere Art von Verlangen vorhanden ist. Ah, Rupa, Raga, das Verlangen nach Nicht-Form anstelle von Rupa, Raga oder anstelle von Karma, von sinnlichem Verlangen. Also selbst diese Wesen haben noch eine Affinität genau zu diesem geistigen Erleben. Ihre Interessen sind nicht mehr auf Dinge gerichtet, sondern auf den Geist selbst, auf die Strukturen des Geistes, wenn man so will, ohne jeglichen Inhalt. Ja, das ist nun wirklich das Ende der langen Reihe der Möglichkeiten von Wiedergeburten. Wir haben sie erreicht, aber trotz einer relativen Ausführlichkeit haben wir das Thema dennoch nur gestreift. Warum ist klar? Weil der Schwerpunkt der M120 eben ein besonderer ist. Der Schwerpunkt besteht darin, eben die Herzensumbildung als das Instrument vorzustellen, das Wiedergeburten in all den aufgezeigten Möglichkeiten erst real macht. Aber diese Lehrrede wäre natürlich unvollständig, wenn sie nicht noch einen letzten Ausblick enthielte, nämlich den Ausblick auf die Erlösung, auf Nibbana, weil eine bessere Wiedergeburt sicher erstrebenswert ist, aber aus der Perspektive eines Buddha allenfalls als Leitersprosse nach oben, aber nicht als eine Ebene, wo man sich wo auch immer niederlassen kann auf Dauer und niederlassen soll auf Dauer. Weil das letzte Ziel der buddhistischen Praxis tatsächlich etwas anderes ist. Und damit bin ich dann auch fast am Ende. Stichwort Erlösung, Nibbana. Weiter so dann hat ein Mönch Vertrauen erworben, Sittlichkeit erworben, Erfahrung erworben, Entsagung erworben, Weisheit erworben. Der gedenkt bei sich, dass ich doch den Wahn versiegen und die wahnlose Gemüterlösung, Weisheiterlösung noch bei Lebzeiten mir offenbar machen, verwirklichen und erringen könnte. Und er kann den Wahn versiegen und die wahnlose Gemüterlösung, Weisheiterlösung noch bei Lebzeiten sich offenbar machen, verwirklichen und erringen. Ein solcher Mönch kehrt nirgends wieder. Also, sprach der Erhabene, und zufrieden freuten sich jene Mönche über das Wort des Erhabenen. In diesen letzten Sätzen ist eine ganz andere Dimension angeklungen. Man müsste sie eigentlich eine Dimensionslosigkeit nennen, weil sie mit Wiedergeburtsmöglichkeiten jeglicher Arten nichts mehr zu tun hat. Worum es hier ging gerade, das ist jenseits alles Gewordenen, das ist jenseits von allem, was bedingt ist, was wandelbar ist, was unzulänglich ist. Das ist der Bereich der völligen Freiheit, das ist der Bereich vom Ende aller Beeinflussbarkeit, Verletzbarkeit, von Dukkha. Und alle zuvor genannten Bestrebungen und Läuterungsbemühungen sind damit überhöht, weil es nicht mehr um das Lenken des Herzens auf eine bestimmte Erscheinung hin geht. Es geht nicht allein um die Minderung oder die Sublimierung von Raga, Dosa, Moha, von Begehren, Ablehnung und Verblendung. Es geht um die restlose Auflösung aller Herzenstriebe. Und das Ergebnis haben wir gehört. Ein solcher Mönch kehrt nirgends wieder. Und darum geht es schlussendlich.